Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich bin Martin Meyer, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns um ein Thema, das vielen von uns stinkt: Verpackungsmüll. Jede Gurke einzeln eingeschweißt, jede Praline in extra Folie. Und so kommen am Ende gigantische 19 Millionen Tonnen allein bei uns in Deutschland zusammen. Und die Schäden sind gewaltig, ob fürs Klima oder für die Weltmeere. Bei der Grünen Woche, gerade in Berlin, wird das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben. Unter anderem verspricht die Verpackungsindustrie Abhilfe mit Bioplastik, also zum Beispiel eine Tüte, die verrottet, ab in den Kompost und schon wird sie zur Erde. Das klingt gut und klappt im Labor auch, aber in der Praxis? Felicitas Böselager hat im Dreck gewühlt und Erstaunliches ausgegraben.
Hier sehen Sie das Material zurzeit aus dem Landkreis Osterholz, so wie es bei uns ankommt. Sie sehen dort Mülltüten, Eisbehälter, Waschmittelbehälter, Waschmittelflaschen, Blumentöpfe.
Was Friederike Brinker beschreibt, klingt nach den Inhalten eines gelben Sacks, aber gewiss nicht nach dem, was es eigentlich ist: Biomüll. Dafür riecht es in der Halle, in der die Geschäftsführerin der Kompostierung Nord in Bremen steht, aber so, als stünde man mitten in einer Biotonne. Im Durchschnitt seien 8 bis 10% im Biomüll sogenannte Fehlwürfe. Davon 6% Kunststoffe, erzählt sie.
Feuerwerkskörper, Friedhofskerzen, ganze Gestecke. Also Sie finden hier alles.
Das da ist doch eine Tüte, die behauptet, sie sei biologisch abbaubar, ne?
Ja, das hier zum Beispiel, bei der hier wissen wir es nicht. Bei der auch nicht. Man sieht es nicht. Und da wir natürlich ein sortenreines Endprodukt herstellen möchten, müssen wir sämtliche Kunststoffe aussortieren.
Auf einer der vielen Plastiktüten im Biomüllberg sind kleine grüne Keimlinge abgebildet. Eine Tüte aus sogenanntem Bioplastik, die angeblich im Kompost verrottet. Für Brinker ist diese Tüte aber genauso ein Ärgernis wie alle anderen Plastikabfälle im Biomüll, denn man könne die verschiedenen Plastiksorten nicht auseinanderhalten.
Deswegen wird es raussortiert. Es gibt Stoffe, die auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind. Und diese sind abbaubar. Aber es ist nirgendwo definiert, über welchen Zeitraum. Das heißt, auch wenn ich mit rein biologisch abbaubaren Plastik den gesamten Rotteprozess durchlaufen würde, kann es gut sein und wird auch so sein, dass am Ende immer noch Plastik in dem Kompost zu finden ist.
6 Monate dauert es in dieser Anlage, bis aus dem angelieferten Biomüll brauchbarer Kompost wird. Davor wird in vielen Schritten gesiebt, geschnitten und aussortiert. Wenn also jede Sorte Plastik entfernt wird, ist Biokunststoff dann vollkommener Unsinn? Nein, sagt Andrea Siebert-Raths, Leiterin des Instituts für Biokunststoffe in Hannover. Denn zuerst müsse man unterscheiden, was mit Bio eigentlich gemeint sei.
Die biologische Abbaubarkeit ist nicht gleichzusetzen mit der Basis, die man hat. Es gibt Biokunststoffe, die sind aus Basis nachwachsender Rohstoffe, also Mais beispielsweise, Stärke, aber auch Chitin wäre eine Möglichkeit, Algen sind eine Möglichkeit. Es gibt auch Biokunststoffe, die sind aus Erdöl, die aber trotzdem eine biologische Abbaubarkeit nachweisen. Und dann gibt es auch noch biobasierte Kunststoffe, auch auf Basis nachwachsender Rohstoffe, die aber auch nichts mit einer Abbaubarkeit zu tun haben. Das ist zum Beispiel Biopolyethylen.
Das aus Zuckerrohr hergestellt und etwa zu Flaschen für Reinigungsmittel verarbeitet wird. Was die Bezeichnung Bio im Zusammenhang mit Kunststoff bedeutet, ist für Verbraucher also kaum zu erkennen. Überhaupt sei es nicht die entscheidende Frage, ob ein Produkt biologisch abbaubar ist.
Wir vom Institut möchten eigentlich gerne den Weg einschlagen, dass man hier ganz klar auf die Kreislaufwirtschaft setzt. Also dass man wirklich Sorge dafür trägt, unabhängig davon, wo der Kunststoff jetzt herkommt, dass man das Ganze halt auch wieder einem Kreislauf zuführt. Weil selbst wenn Sie Kunststoffe haben, die zwar aus biologisch abbaubaren Rohstoffquellen hergestellt worden sind, aber hinterher keinem Recycling zugeführt werden können, dann reden wir nicht über eine Nachhaltigkeit.
Zumal auch biologisch abbaubares Plastik nicht in jeder Umgebung verrottet. Wenn eine Bioplastiktüte etwa im Meer landet, dann wird sie dort nicht zerfallen und ist genauso problematisch wie jede andere Plastiktüte auch. Dennoch sei es wichtig, die biologischen Kunststoffe zu entwickeln und zu nutzen, erklärt Siebert Ratz.
Wenn Sie einen biobasierten Kunststoff hernehmen, dann ist ja die Argumentationslinie, die wir fahren, einmal, dass man sich unabhängig machen möchte von einer Rohstoffquelle, die endlich ist. Dass der Rohstoff Erdöl nicht immer aus den stabilsten Ländern beispielsweise kommt. Dass wir auf neue Technologien setzen.
Für den weiteren Gebrauch von Plastik sei es aber egal, aus welcher Basis es besteht. Denn einmal im Umlauf sei jeder Kunststoff ein Wertstoff.
Am besten kann man es, glaube ich, erklären, ein Weg, mehr Weg. Also es sind beides Kunststoffe, aber wenn Sie ein Ding nur einmal benutzen und es wird danach gleich verbrannt, dann redet man nicht von einem Stoffkreislauf.
Die Frage nach dem Recycling treibe die ganze Branche gerade um. Schließlich geben EU-Richtlinien vor, die Quote in den kommenden Jahren von 30% auf 100% zu erhöhen. Dafür hält es die Materialwissenschaftlerin für wichtig, den ganzen Kreislauf von Beginn an im Blick zu haben. Hier heißt das Stichwort Ecodesign.
Sie sehen das zum Beispiel an diesen Joghurtbechern. Das finde ich relativ innovativ, dass man eine Kunststoffart genommen hat und nicht verschiedene. Und draußen hat man dann eine Banderole geklebt. Und als Verbraucher kann man dann nach Gebrauch diese Banderole, Papierbanderole abmachen und trennen. Das heißt, ich habe Papier und Plastik und nichts anderes weiter. Und das macht es dann dem Recyclingstrom natürlich ein bisschen einfacher, als wenn alles miteinander verklebt ist oder aber sie mehrere Schichten aufeinander von unterschiedlichen Materialien haben.
Das, was Sie vor Kopf sehen, ist das, was wir aussieben. Dieses Material wird dann auch noch mehrfach aufbereitet, damit wir hinterher auf einen reinen Reststoffanteil zurückkommen. Aber dort sehen Sie praktisch, welche Mengen an Kunststoffen und Reststoffen wir rausholen.
Zurück in der Kompostierungsanlage zeigt Friederike Brinker auf 2 Meter hohe braun-schwarze Müllberge.
Dieses Material wird bei uns wieder aufgenommen und in die Verbrennung gefahren.
Hätten die Verbraucher richtig getrennt, würde dieser Müll vielleicht recycelt und nicht verbrannt werden. Aber selbst wenn die Möglichkeiten zur Wiederverwertung in den nächsten Jahren steigen werden, hier sind sich die beiden Expertinnen einig. Die beste Lösung, die Umwelt vor Plastik zu schützen, ist es, möglichst wenig zu benutzen. Egal, ob Bio auf der Tüte steht oder nicht.
Ja, verzichten, das ist eine gute Idee. Bloß wie? Ist ja alles verpackt im Supermarkt. Unsere Urgroßmütter hätten wahrscheinlich nur mit dem Kopf geschüttelt, denn sie haben Lebensmittel einfach lose eingekauft. Diese Idee nehmen unverpackt Läden auf. Reis, Milch oder Käse landet da in der eigenen Dose. Lange war das Ganze eine Nische, aber jetzt experimentiert auch eine große Supermarktkette mit loser Ware. Sven Kästner über ein altes Konzept neu aufgefrischt.
Ein großer Edeka-Markt im fränkischen Kulmbach. Neben den üblichen Regalen fällt eine Seitenwand voller Plastikröhren auf, wie man sie eigentlich nur aus kleinen Unverpacktläden kennt. Jetzt gibt's das auch hier. Lose Lebensmittel, die man in eigene Gefäße abfüllen kann. Edith Kinzel hat eine ganze Tasche leerer Boxen dabei. An das Prozedere hat sie sich schnell gewöhnt.
Ich kaufe sehr viel unverpackt jetzt, was halt angeboten wird. Ja, finde ich klasse.
Das habe zu Hause den monatlichen Berg an Verpackungsmüll deutlich schrumpfen lassen, sagt ihr Mann Manfred Kinzel.
Vorher haben wir verpackt gekauft und deswegen haben wir 3 Säcke Folienmüll immer gehabt und es hat sich reduziert auf einen.
Getreideflocken, Müslis, Tees, Gewürze, Trockenfrüchte, Nudeln, aber auch Öle, Essig und Eier. All das gibt es hier lose. Im 2500 Quadratmeter großen Supermarkt nimmt die Wand mit den unverpackten Produkten 10 Meter ein.
Klingt erstmal nicht viel, aber das sind jetzt rund 240 Artikel.
Sagt Michael Seidel, der Inhaber des Marktes. Seit 6 Monaten bietet er die Waren an. Trotz strenger Hygienevorschriften können sich Kundinnen und Kunden auch an der Frischetheke Käse, Wurst oder Fisch in mitgebrachte Behälter füllen lassen.
Also der Kunde legt das auf ein Tablett und wir legen das bloß drauf und übergeben das Tablett wieder. Also wir langen nicht die Behälter selber an, weil das dürfen wir tatsächlich nicht wegen der Kontamination.
Noch lassen sich die Supermärkte an einer Hand abzählen, die so viele Ware lose anbieten. Aber es gibt deutschlandweit mittlerweile etwa 200 kleine, inhabergeführte Unverpacktläden. Seit vor 5 Jahren die ersten dieser Geschäfte in Kiel und Berlin eröffneten, hat sich die Szene rasant entwickelt.
Die ersten Läden wurden regelrecht belächelt. Das hat sich tatsächlich radikal geändert, wenn man sich umguckt. Also zum Beispiel auf der Biofach, einer großen Biomesse. Dann aber auch Werbung und Strategien, die große Lebensmittelhändler machen. Da muss man wirklich sagen, dass dieses Thema verpackungsfrei, Verpackungsreduktion eines der Nachhaltigkeitsthemen der Branche ist.
Melanie Kröger beobachtet die Unverpackt-Branche seit 2016 im Rahmen eines Forschungsprojekts der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Sie hat auch untersucht, wer in den Läden einkauft. Generell sei das Interesse am Thema groß. Viele ärgerten sich über Verpackungsmüll, so Kröger.
Was auch noch wichtig ist, dass das kein urbanes Thema ist, sondern dass die Läden mittlerweile wirklich auch in vielen kleinen Orten bis hin zu wirklich ländlichem Raum, Dörfern aufgemacht werden. Also dass es nicht nur dieses Klischeemäßige in bestimmten Hipsterbezirken gibt es jetzt so einen Laden.
Die Forschenden haben Tipps entwickelt, wie Kundinnen den Einkauf ohne Verpackung in ihren Alltag integrieren können. Denn der ökologische Nutzen stellt sich nur ein, wenn man die eigenen Gefäße benutzt. Noch gibt es keine umfassende Studie zur Umweltbilanz der Unverpacktläden, aber zwei studentische Abschlussarbeiten in Eberswalde.
Es wurden 19 Produkte in je 4 Unverpacktläden und zum Vergleich in 4 Bioläden miteinander verglichen. Und es wurde das Gewicht der Verpackung erfasst und ob es sich um Kunststoff, Metall oder eben Papier handelt. Da zeigt sich, dass die Raten der Verpackungsvermeidung sehr hoch sind, also durchschnittlich 84% des Verpackungsmaterials von diesen 19 Produkten.
Das ist nicht repräsentativ, aber ein Hinweis darauf, dass der Verkauf loser Waren tatsächlich etwas bewirkt. Das Thema betrifft nicht nur Händler und Kunden, sondern auch Produzenten und Lieferanten.
Marketing ohne Verpackung ist auch durchaus herausfordernd. Also da gibt es bislang auch noch nicht die Standardlösung. Und die Hersteller müssen sich neue mit Routinen beim Verpacken, beim Transport, bei Sicherung des Transports beschäftigen. Das kann bis dahin gehen, dass sie die Rezepturen ändern müssen, zum Beispiel von Keksen. Wenn die vorher eben in kleinen Verpackungen abgepackt waren, dann halten die Kekse, aber wenn man die eben in 5-Kilo-Packs kippt, dann funktioniert das nicht.
Einzelhändler Michael Seidel führt durch das Lager seines Kulmbacher Supermarktes. Eine Ecke ist für die Unverpacktwaren reserviert. Große braune Tüten liegen hier.
Ja, da sieht man es sehr schön, dass das meiste in so Beutel kommt, also in so Papierbeutel. Es gibt zwar ein paar wenige Artikel, die kommen auch in Plastikbeutel, aber es gibt auch Waren, die müssen einfach geschützt werden, sonst leidet das Produkt drunter. Aber nichtsdestotrotz, man braucht wesentlich weniger Verpackung für Großverpackung, als wenn ich lauter kleine habe. Das ist ganz klar.
Das zeigt, der Handel mit loser Ware stellt auch neue Anforderungen an die Lieferanten. Große Markenartikler etwa sind bisher nicht in der Lage, diese Marktnische zu bedienen. Ein Vorteil für kleinere Produzenten. Supermarktchef Seidel musste sich neue Partner suchen.
Das sind ja die Lieferanten, die unsere abgepackte Ware liefern, sondern das meiste kommt über einen Bio-Großhändler. Da hat er auch viele kleine Lieferanten, die tun sich natürlich leicht, das dann auch anders verpackt zu liefern.
Für die Unverpacktabteilung hier ist Verkäuferin Silke Böhm zuständig. Sie muss darauf achten, dass in den Verkaufsbehältern keine Lebensmittel mit unterschiedlichem Haltbarkeitsdatum vermischt werden. Und viele Großpackungen dürfen nach dem Öffnen nur 2 Monate lang gelagert werden. Außerdem stillt Böhm den Wissensdurst der Einkaufenden.
Die sind interessiert, wie kommt die Ware, wie ist es abgepackt. Die wollen das halt auch hören, ne? Dass es in Großpackungen kommt und dass sie dadurch natürlich die Umwelt auch unterstützen mit ihrem Einkauf.
Diese Neugier lässt nicht nur den Kulmbacher Marktleiter hoffen, dass sich der Aufwand lohnt. Auch Wissenschaftlerin Melanie Kröger vermutet, dass Unverpackt mehr als nur eine kurzfristige Mode ist.
Was wir sehen, ist, dass manche Bioketten mit diesem Thema experimentieren oder das auch schon wirklich in ihr Ladenkonzept integrieren. Mich würde sehr wundern, wenn in 3, 4, 5 Jahren das Thema wirklich vom Tisch ist.
Vielleicht also sind Unverpacktabteilungen in einigen Jahren auch im Supermarkt ganz normal.
Wäre zumindest eine charmante Idee. Apropos charmant, das wäre es auch, wenn Sie sich unseren Podcast mit den Zeitfragen featuren abonnieren, wenn Sie es nicht schon längst getan haben. 30 Minuten zu einem Thema, hintergründig und überraschend. Die neueste Folge beschäftigt sich mit einem idyllischen Bergdorf mit Davos. Derzeit eine Festung der Reichen und Mächtigen. Hören Sie rein und abonnieren Sie unseren Podcast in der App Ihrer Wahl, bei Spotify oder auch unter deutschlandfunkkultur.de/Zeitfragen. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.